Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit for Finanzen, deinem Podcast als Finanzinteressierter, als Trader vielleicht oder als Anleger. Und da haben wir heute keinen geringeren zu Gast als jemanden, der quasi seit mehr als 20 Jahren Börsenbriefe publiziert, der also als Redakteur entsprechend Erfahrung hat, Informationen aufbereiten kann und diese natürlich dann auch unters Volk streut, unters Börsenvolk oder Finanzvolk, wie immer man das ausdrücken möchte. Und denjenigen stelle ich auch gleich noch einmal gesondert etwas näher vor. Erstmal ein herzliches Hallo an Carsten Müller.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich heute mal eingeladen worden bin. Und ich bin mal sehr gespannt darauf, was ich heute so erzählen darf.
Ja, gespannt sind wir vor allem darauf, was du erzählen wirst, denn ich habe ja nur so ein paar grobe Ideen im Kopf, was ich dich schon immer mal fragen wollte, und da freue ich mich natürlich, dass du mir die Gelegenheit heute gegeben hast, genau dies tun zu dürfen. Vielleicht hier vorweg unsere Verbindung: Wir sind ja beide beim Berliner Börsenkreis e.V. aktiv oder aktiv gewesen. Bist du denn da noch Mitglied?
Ja, also leider nicht mehr. Also da ist so ein bisschen die Verbindung abgerissen, aber ich beobachte das trotzdem so von Jahr zu Jahr, weil ich bin ja auch jedes Jahr auf dem Berliner Börsentag. Und da kommt man natürlich auch immer am Stand vorbei von den Jungs und Mädels. Und also ich bin sozusagen interessierter Beobachter.
Ja, das ist sehr schön. Ich beobachte die Lage natürlich auch von allen Seiten, bin auch auf den verschiedensten Finanzmessen immer mal wieder vertreten gewesen. Und beim Berliner Börsenkreis gibt es so eine kleine und enge Verbindung. Und zwar gibt es da diesen Börsenführerschein, den Absolventen hier ablegen können, wo sie sich in mehreren Präsenzveranstaltungen, in diesem Jahr wurde das Ganze natürlich über ein Tool wie Zoom organisiert, zu verschiedensten Themen an der Börse informieren können. Am Ende gibt es einen ganz kleinen Fragebogen und danach hat man den sogenannten Börsenführerschein in der Tasche, und da darf ich seit nunmehr 10 Jahren hier auch immer als Referent tätig sein und eine Veranstaltung davon hier quasi weitergeben, inhaltlich. Ja, aber du bist noch viel, viel länger an der Börse dabei, nämlich seit dem Jahr 1996 schreibst du Börsenbriefe. Also du bist in die Schule gegangen mit André Costolani oder nicht ganz?
Also ich muss mal sagen, ich hatte das Vergnügen, den André Costolani tatsächlich mal persönlich kennenzulernen. Ich habe damals bei NTV gearbeitet und er war ja da auch sehr gern gesehener Interviewpartner. Und es fiel mir als damals noch ganz blutjungen Assistenten zu, ihn dann sozusagen zu betreuen. Und das heißt, das hieß letzten Endes ja auch, mit ihm sozusagen in die Maske zu gehen, in der Garderobe ein bisschen zu warten und ihn, ich möchte jetzt nicht mal sagen, zu bespaßen, bis dann tatsächlich er dann ins Studio konnte. Und ich muss schon sagen, es war äußerst beeindruckend, so ein wirklich Urgestein der Börse kennenzulernen, aber auch wie fit er selbst im hohen Alter noch war und wie interessiert er alle aktuellen Entwicklungen verfolgt hat an der Börse, obwohl er ja letzten Endes ja immer so dieses Mantra vor sich hergetragen hat, ne, Aktien kaufen und dann schlafen legen. Aber nichtsdestotrotz hat er gesagt, natürlich langfristig denken, aber die kurzfristigen Entwicklungen sollte man trotzdem nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Und das war schon für mich auch und für meine persönliche weitere Entwicklung schon mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp gewesen.
Ja, das glaube ich sehr gerne. Jetzt hast du die Frage natürlich umschifft nach deinem Alter, aber wir müssen das auch nicht genau auf den Punkt bringen, oder?
Ich sag mal so, ich bin gut gereift.
Okay, alles klar. Lassen wir so offen stehen.
50, mehr sage ich dazu nicht.
Okay, alles gut. Aber das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn man zurückblickt, bist du natürlich wesentlich länger an der Börse aktiv, als ich es sein kann aufgrund des Alters. Und du hast die Börse schon frühzeitig für dich entdeckt. Du bist ja quasi auch in Berlin soweit mit dem Thema verbandelt gewesen, als dass du BWL studiert hast, deswegen auch der Berliner Börsenkreis und auch Publizistik. Und die beiden Dinge prädestinieren dich ja letzten Endes dazu, auch einen Börsenbrief herauszugeben. Oder wie kam das eine zum anderen?
Ja, also ich muss mal sagen, ich bin ja wirklich eigentlich von der Pike auf gelernter Journalist. Also ich habe wirklich, bevor ich mich überhaupt ernsthaft mit dem Gedanken getragen habe, mich mit Börse zu beschäftigen, habe ich erstmal die Grundlagen des Journalismus kennengelernt. War da auch eher so in die populärwissenschaftliche Richtung geeicht. Also heutzutage würde man sagen, ich war so erstes Material für Galileo etc. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mal so weit ausführen darf, ich war so ein klassisches Schlüsselkind, wie man das vielleicht so kennt, ne? Vater, Mutter haben gearbeitet, ich bin von der Schule gekommen und ich war schon frühzeitig immer sehr stark fernsehgeeicht. Und das Erste, was war, wenn ich von der Schule kam, Fernsehen an. Und vielleicht mag sich der eine oder andere Zuhörer noch daran erinnern, früher haben sie die Börsenkurse auf Teletext veröffentlicht. Mhm. Und da bin ich schon in ganz, ganz jungen Jahren, also so mit 12, 13, 14 hängen geblieben, obwohl ich überhaupt noch nicht wusste, was da eigentlich stattfand. Aber ich fand das immer ganz spannend. Ah, da mal Prozent hoch, mal Prozent runter. Und dann gab es ja noch diesen Friedhelm Busch. Vielleicht erinnert sich auch noch der eine oder andere an den. Der ja immer so ganz, ganz spannend davon erzählt hat. Das war so, ehrlich gesagt, meine ersten Berührungspunkte mit Börse, ohne dass ich damals schon dran gedacht habe, in diesem Metier irgendwas mal beruflich zu machen. Dann war dann, wie gesagt, erstmal so das Stichwort Journalismus eher im Vordergrund. Und Börse verschwand zumindest für eine Zeit lang in der Versenkung.
Ja, ich hatte, glaube ich, damals auch bei dem Teletext immer die Tafel 201. Das war, glaube ich, die Indexübersicht und 301 die amerikanischen Werte. Also so, das waren so die Favoriten. Ja, und man hatte dann das Problem natürlich, wenn man in die Aktienseiten hinein, scrollen konnte man das nicht nennen, hineinklickte mit der Fernbedienung, dann musste man teilweise mehrere Minuten warten, weil alle 30 Sekunden dann immer erst die nächste Tafel alphabetisch kam. Und wenn man das verpasst hat, oh Gott, musste man wieder 10 Minuten warten. Das war schon eine wilde Zeit letzten Endes. Und der Friedhelm Busch, wenn man den nochmal aufgreifen darf thematisch, er hat ja damals auch an der Börse begonnen, so ein Stück weit als eine Art Laufbursche, der einmal am Tag den Euro-US-Dollar-Kurs, nein, den gab es natürlich noch nicht, sondern den D-Mark-Dollar-Kurs, den gab es damals schon, am Telefon mitgeteilt bekam und durfte ihn dann ganz stolz mit Kreide auf so eine Tafel schreiben. Also das waren noch die Anfänge, oder?
Genau. Also wie gesagt, ich habe ein paar Jahre bei NTV gearbeitet, in der Wirtschaftsredaktion, bei der Telebörse. Damals als noch das Laufband, was ja heutzutage Standard ist, noch so per Hand so an- und ausgemacht werden durfte. Wenn wir Assistenten dann geschlafen haben, dann haben wir immer ziemlich viel Ärger bekommen, auch mit Herrn Busch aus Frankfurt, der dann immer über den Äther, über uns Assistenten schimpfte. Aber es war natürlich schon so, damals war die Aktienkultur in Deutschland ja wirklich nur rudimentär vorhanden. Und natürlich hatten wir alle so ein bisschen das Gefühl, war ja dann auch diese Zeit neuer Markt, New Economy. Ich meine, wir wollen uns jetzt gar nicht über die Exzesse da unterhalten, sondern einfach über das über diese Initialzündung, dass Börse und Aktien und Investieren eigentlich so in das Allgemeinverständnis oder Gewissen der Bevölkerung überhaupt erstmal so eingedrungen ist. Also es war schon eine sehr wilde Zeit und ich möchte sie auch nicht missen.
Das stimmt. Sie hat auf alle Fälle geprägt und man hat sicherlich in der Anfangszeit auch ein paar, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht oder Erfahrungen in negativer Hinsicht, aus denen man gelernt hat.
Das auf jeden Fall.
Ja, und ich denke mal, wenn man von Erfahrung anderer lernen kann oder auch von der Expertise, um wieder das ins Positive zu drehen, dann sind natürlich Börsenbriefe nach wie vor das, was man hier als Interessierter konsumieren kann. Das hat sich ein Stück weit gewandelt. Früher kamen die auch mal per Telefax nach Hause und heutzutage eigentlich nur noch digital, oder?
Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben dann wirklich damals sozusagen die Seiten durchs Faxgerät gejagt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja viele, viele Jahre auch mit dem Hans Bernecker aus Düsseldorf zusammengearbeitet und wo man dann abends dann so ein bisschen zusammensaß und alles sozusagen die Börse dann wieder etwas ruhiger wurde, wo er dann erzählt hat, ja, früher so, als er die Aktienbörse erstmalig oder in der ersten Zeit zusammengestellt hat, da wurden wirklich so das wurde getippt, die kleinen Textpassagen, und die wurden dann eben auf einen Zettel oder auf ein A4-Blatt geklebt, und so entstand dann erstmals der Börsenbrief. Ich meine, da waren wir natürlich schon ein bisschen weiter dann in unserer Zeit, als wir dann anfingen. Also wir haben da auch schon mit ganz klassischen Layout-Programmen gearbeitet. Aber das, was man heutzutage so kennt, auch über die sozialen Medien, über elektronische Verbreitungswege, das war natürlich alles noch nicht vorgezeichnet. Also da war ganz klassisch, ich druck's aus, ich faxe es, ich steck's in einen Brief und damit ist gut.
Ja, und das hat sich ja auch dahingehend gewandelt, als dass es nicht nur die Börsenbriefe gibt, sondern mittlerweile auch ganz viele Informationsseiten im Internet. Und da bist du ja seit 2016 hier vertreten mit der Börse Global.
Ja, genau. Also es ist letzten Endes immer so die Frage, wie versucht man seine eigenen Einschätzungen an den Mann zu bringen? Und ich habe halt, den Anspruch, unabhängig und aus meiner Erfahrung heraus halt meine Einschätzung den geneigten Lesern oder den Interessenten eben an die Hand zu geben. Und heutzutage sind halt Internetseiten ein sehr schönes Medium. Erstmal kann man sie recht nett aufbereiten. Andererseits sind sie halt sehr leicht verfügbar. Und und dann kommt es halt darauf an, dass man dann interessante Stoffe und auch erfolgversprechende Stoffe dann halt verbreitet.
Da findet man auf Börse Global vorrangig Aktien, also das Thema Stockpicking ist hier quasi in deinem Fokus. Das lässt mich zu der Frage kommen, ob du auch privat ein Aktienfan bist oder schreibst du nur gerne über das Thema?
Also ich bin natürlich auch Aktienfan und ich lege auch selbst an. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auf was die Brieftasche hergibt. Aber ich muss schon sagen, ich bin da in der Hinsicht inzwischen sehr, sehr aktiv unterwegs. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man immer ein bisschen drüber, über den eigenen Tellerrand hinausdenken sollte. Und das, was ich eigentlich mache, ist durchaus dazu angelegt, dass ich sage, ich möchte eigentlich, dass meine Leser oder die Interessenten zu der Überzeugung kommen, Aktien sind halt wichtig und man kann mit ihnen sehr viel machen. Man kann nicht nur kurzfristige Gewinne machen, um sich mal vielleicht ein Auto oder ein Essen oder was auch immer leisten zu können, sondern eben auch, dass man vor allen Dingen ein bisschen längerfristig denkt. Und wir wissen ja alle, jetzt Rentensituation etc. pp. Wenn man nicht selber vorsorgt, wird man Schwierigkeiten bekommen, seinen Lebensstandard im Alter zu halten. Und Aktien sind halt aus meiner Sicht wirklich das beste Mittel, um hier wirklich Vorsorge zu betreiben, im wahren Sinne des Wortes.
Ja, es mangelt ja auch an Alternativen. Also vielleicht gab es früher noch die Angebote von Banken mit größeren Zinssätzen, wo es auch Sinn machte, mal Geld zu parken, Festgeld und solche Begriffe. Dann gab es später noch das Tagesgeldkonto und so weiter. Das sind ja alles überhaupt keine Dinge mehr, wo man sich vor der Inflation schützen kann. Aber wir wollen gar nicht zu tief in diese Geldpolitik rein, sondern eher zu dir. Und mich interessiert dabei bei diesem Stockpicking, also bei der Auswahl an Aktien, die interessant sein könnten für die Zukunft. Schaust du dir da komplett die Bilanzen an, Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Cashflow und was es nicht alles gibt? Oder kann man da auch so ein bisschen unbedarfter an die Sache rangehen?
Naja, also unbedarft sollte man nie an diese Sache rangehen. Ich sage immer so, also es gibt ja schon mal das eine oder andere Gespräch, was man führt. Und dann, haben Sie nicht mal einen heißen Tipp oder so? Und dann hebe ich immer so die Hände, ob jetzt nun mündlich oder tatsächlich, und sage, man muss sich ja mal vorstellen, wenn man an die Börse geht, man investiert sein eigenes Geld. Und wenn man falsch liegt, verliert man sein eigenes Geld. Und mit der entsprechenden Verantwortung sollte man auch Aktieninvestments machen. Das heißt für mich, natürlich ist es unabdingbar, dass man wenn man sich eine Aktie anschaut, dass man überhaupt versteht, was dieses Unternehmen macht. Also ich bin da wirklich richtig oldschool und sage, ich gucke mir das Geschäftsmodell an, entscheide dann natürlich für mich persönlich, ob dieses Geschäftsmodell Sinn ergibt oder nicht. Ja. Da kann man mitunter sicherlich auch falsch liegen, aber am Ende ist es ja trotzdem so, dass ich mein eigenes Geld investiere oder zumindest eine Empfehlung rausgebe, wo ich immer sage, ich habe ja auch eine indirekte Verantwortung für die Leute, die das lesen und die dann investieren, dass ich ihnen keinen Schmuder erzähle. Also das heißt, ich muss verstehen, was diese Firma macht. Und natürlich gucke ich dann auch, was sagt denn die Bilanz, was sagt die Verschuldung. Ich bin zum Beispiel ja auch sehr stark im Bereich Anleihen unterwegs. Also das heißt, das ist für mich eine sehr gute Kombination, dass ich sage, ich gucke mir auch die Kreditprofile an. Natürlich gucke ich mir auch die Aktienbewertung selbst an. Das ist dann so eine sicherlich auch eine Erfahrungssache, dass man sagt, eine Zahl, also KGV, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, KGV für sich genommen sagt ja in dem Sinne nichts wirklich aus, sondern man muss es dann als ins Verhältnis setzen, erstmal mit der eigenen Historie des Unternehmens, man muss es in Verhältnis setzen mit zur Branche und auch mit ins Verhältnis setzen zum Gesamtmarkt, und daraus kann man sich dann eine entsprechende Meinung bilden. Man sollte sich auch immer, wie du es gerade angesprochen hast, auf den Cashflow angucken. Also es geht nicht darum, jetzt wirklich hier die Bilanzen der 5 Jahre aus dem FF runterbeten zu können. Aber es gibt halt immer ein paar Indikatoren, an denen sich Anleger orientieren können. Wie gesagt, KGV, Cashflow. Man sollte immer nur in das investieren, was man zumindest, soweit es geht, verstanden hat. Es geht nicht darum, dass man hier jegliche, zum Beispiel bei Pharma oder Chemiefirmen, jetzt jede Formel aus dem Schlaf herbeten kann und weiß, was dann passiert, sondern es geht um die Geschäftsmodelle, haben die Sinn, sind die tragfähig, können die auch für die nächsten 5, 10, 20 Jahre funktionieren. Und nach so einem Auswahlprozess hat man dann, wie gesagt, diese klassische Spreu vom Weizen getrennt, und das, was der Weizen ist, da guckt man sich dann an, ich habe jetzt eine gewisse belastbare fundamentale Grundlage, und dann kommt es halt auf das Timing drauf an, ne? Also sprich ganz klassische Charttechnik.
Das klingt so ein bisschen nach Value Investing à la Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt. Der hat ja auch die Dinge gekauft, die er selber gemocht hat.
Ja, also ich bin da, in der Hinsicht sehe ich mich schon sehr als Fundamentalist in der Bewertung. Wie gesagt, immer mit diesem Anspruch, dass man natürlich immer das Timing mit hineinspielen lassen muss. Ich kann mich noch daran erinnern, eines der ersten Börsenbücher, die ich gelesen habe, war von Peter Lynch. Das war ja damals ein ganz bekannter Fondsmanager, der eigentlich auch immer das Credo verbreitet hat, kauf nur das, was du selbst verstehst, was du im eigenen Umfeld nutzt. Also seine Aussage war damals eher so Konsumgüter, also Waschmittel oder irgendwelche Schreibgeräte. Das waren so seine Lieblingsbeispiele. Aber im Endeffekt, wenn man das jetzt weiter fortschreibt auf die heutige Zeit, natürlich ist es so, wenn ich, wir sind ja alle im Internet tätig, und natürlich kann man dann eine gewisse Vorstellung bekommen, was heißt denn das zum Beispiel Computersicherheit, Cybersicherheit, was heißt das, ich bin in der Cloud unterwegs mit den bestimmten Anwendungen und mit den jeweiligen Anbietern. Was heißt das, wenn ich bei einer der Online-Handelsplattformen unterwegs bin oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten? Das sind letzten Endes verändern sich zwar die Berührungspunkte oder die wie ich mit bestimmten Sachen in Berührung komme gegenüber von vor 30, 40 Jahren, aber in der Grundlage bleibt es eigentlich beim Gleichen, das, was ich kenne, was ich vielleicht auch einschätzen kann, damit habe ich meistens eigentlich auch ein besseres Gefühl für die Aktie. Und ich kann dann alleine oder ich kann dann in der Analyse auch besser einschätzen, wo kann es hingehen.
Also du sprachst ja Peter Lynch an, bei Fidelity Investments war er viele Jahre Investmentfondsmanager. Darf man übrigens nicht verwechseln mit der Investmentbank Merrill Lynch. Also die haben nichts miteinander zu tun. Der ist nur so. Das wäre so die 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär vielleicht. Da könnte man dich als Telefonjoker anrufen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Also du hast dir quasi gesagt, dass bei dem Research letzten Endes da ganz viele Komponenten mit ins Spiel kommen. Aus Anlegersicht stellt sich dann die Frage, macht es Sinn, sich das alles selber anzueignen oder sollte man lieber dann so einem Research eines Experten vertrauen und dann nur aus den Werten, die er schon quasi vorgefiltert hat, die für sich passenden suchen?
Ja, also das ist sicherlich so eine gewisse Glaubensfrage. Also ich bin schon der Meinung, und das ist ja letzten Endes auch mein Beruf, dass ich sage, ich kann Anlegern sehr viel Vorarbeit abnehmen, indem ich auch ja Zugang habe zu Quellen, die vielleicht manch Anleger oder Interessent halt nicht hat. Also sprich Kontakte zu Investmentbanken, Analysten etc. oder ganz generell zu News- oder Kennzahlenaggregatoren, also sprich, ich werfe jetzt mal so Worte wie Bloomberg etc. In den Raum, die ja einfach von der Kostenbasis her für Privatanleger meistens sehr unerschwinglich sind. Und ich sehe meine Aufgabe darin, hier wirklich signifikante oder relevante Informationen zusammenzutragen. Natürlich dann entsprechend auch eine Einschätzung dieser Daten zu geben. Am Ende muss man allerdings wirklich sagen, die Anlageentscheidung, die kann natürlich keinem abgenommen werden. Also was ich mir wünsche, ist eigentlich von meinen Kunden, meinen Lesern, dass sie sagen, okay, was der Herr Müller da geschrieben hat, das klingt alles sinnvoll, also kaufe ich mal. Vor allen Dingen deshalb, weil ich bei ihm, also sprich bei mir, gewiss sein kann, dass er die Sache nicht einfach nur ex und top, sondern auch weiter beobachtet. Das ist eigentlich so das Credo, was ich ja auch immer meinen Kunden sage. Aber die letztendliche Kaufentscheidung, die muss man natürlich, wie gesagt, selber treffen, weil, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es geht immer um das eigene Geld.
Ja, das stimmt. Wie viel Aufwand steckt denn hinter so einer Aktienanalyse im Detail, wenn du eine betreibst?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, es gibt ganz, ganz viele Aktien, die ich schon jetzt seit vielen Jahren beobachte. Wenn ich jetzt mal ganz neu an so einen Wert rangehe, da stecken dann schon mindestens ein paar Tage dahinter. Also ich versuche dann wirklich alle verfügbaren Quellen abzuklopfen. Meistens ist es halt ein bisschen schwierig, da jetzt direkt mit dem Management zu sprechen. Es ist auch nicht wirklich zielführend, also oder besser gesagt notwendig. Das können, wie gesagt, die Analysten gerne machen. Aber für die Position, die ich jetzt habe, und ich sehe mich als Intermediär eigentlich an zwischen Analyst und Journalist, also sozusagen so ein Zwischending, da reicht es letzten Endes auch aus, die normalen, ich sag mal, mehr oder weniger frei verfügbaren Informationen auszuwerten. Natürlich, wie gesagt, ich bin jetzt fast 30 Jahre an der Börse tätig, da hat man natürlich auch so einen gewissen Erfahrungsschatz, um relativ schnell zu sehen, macht irgendetwas jetzt Sinn oder nicht. Aber wie gesagt, wenn ich mich ganz neu einem Wert nähere, dann kann man schon sagen, also ein paar Tage gehen da schon drauf.
Dann geht es wahrscheinlich dann schneller, das Zusammengefasste dann zu publizieren. Also auch da gibt es ja, wie wir eingangs festgestellt haben, mehrere gerade neue Medien, neue Kanäle. War es früher noch vielleicht das Telefax, der Teletext, BTX, sonst was, sind es heute die neuen Formate, wie eben die Internetpräsenz von Börse Global oder eben auch der Podcast. Jetzt mein Podcast, du hast natürlich auch einen eigenen Podcast, oder?
Ja, ich habe, das war eine ganz interessante Idee, wenn ich so weit, und zwar, ich habe einen Podcast, der nennt sich Papa erklär mal Börse. Den mache ich zusammen mit meiner Tochter. Und die Grundidee war letzten Endes daraus geboren. Also ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu persönlich, dass ich sage, sie ist jetzt halt knapp Mitte 20 und hat letzten Endes viele Freunde in ihrem Bekanntenkreis gehabt, die auch durchaus wissen, dass ich an der Börse tätig bin und sich mal überlegt haben, ja, kann man, was ist denn jetzt so das Besondere daran? Und letzten Endes wissen wir ja beide auch, ne, wenn man, je früher man an der Börse anfängt, Erfahrungen zu sammeln, umso besser in der Langfristperspektive, umso bessere Ergebnisse kann man langfristig erzielen. Und das war letzten Endes dann so aus der Idee geboren, dass wir anfangen, erstmal über diesen Podcast ganz grundsätzliche Fragen, wie lege ich an, also wie richte ich ein Depot ein, was sind denn die ganzen Kennzahlen, die man so immer um die Ohren gehauen bekommt. Und daraus entspannt sich jetzt inzwischen, also wir sind jetzt mit über 60 Folgen doch schon relativ weit fortgeschritten und daraus entspannt sich dann jetzt entsprechend so jetzt wöchentliche Unterhaltung, was so an der Börse aktuell stattfindet, welche Trends besonders interessant sind, wie man bestimmte geopolitische Situationen einordnen, also die Präsidentschaftswahl in Amerika war zum Beispiel ein ganz großes Thema. Immer wieder ein wiederkehrendes Thema ist natürlich auch, sind auch die Zukunftstechnologien wie New Mobility oder Cyber Security oder Cloud. Ja, und das versuchen wir halt vor allen Dingen auch unter ein bisschen jüngeren Publikum dann halt entsprechend, an den Mann und an die Frau zu bringen.
Das hat durchaus auch sehr, sehr spannende Headlines. Ich habe auch ein paar Folgen hier schon gehört. Zum Beispiel, die Börse hat einen Wurm. Ja, also ja. Sehr spannend. Da will ich aber nicht zu viel drüber verraten. Da kann sich jeder gerne selber mal reinklinken. Ich gebe das gerne mit in den Shownotes hier rüber. Und bei all den Kanälen frage ich mich natürlich, was ist denn da dein Lieblingsmedium oder hast du überhaupt eins oder sind die alle so ein Stück weit gleichgewichtet?
Also ich bin ja da in der Hinsicht wirklich noch ein bisschen oldschool. Wir gucken natürlich, was ist interessant. Also wir haben ja so die ganz klassischen, ne? Facebook, Twitter, Instagram. Seit neuestem habe ich gesehen, gibt es auch schon Aktienempfehlungen auf TikTok. Und natürlich dann schon fast die Klassiker, also normale Internetseiten. Also in der Hinsicht bin ich dann doch schon noch jemand, der sagt, ich finde es ganz, ganz interessant, halt normal im Internet unterwegs zu sein, weil ich doch durchaus ein bisschen mehr lesen möchte als nur diese kleinen Happen. Aber es ist natürlich schon interessant, gerade für Leute, die sich vielleicht ganz grundsätzlich mit der Materie beschäftigen und einfach nur mal so den einen oder anderen Impuls brauchen, dass sie dann halt, weiß ich was, zum Beispiel auf Instagram sowas sehen. Also da gibt es ja auch inzwischen einige Anbieter. Und das finde ich eigentlich ganz charmant und auch ausbaufähig. Und ich denke mal, der Anbieter selbst, der wird das sicherlich auch demnächst ein bisschen mehr vielleicht aufgreifen. Auch so diese ganze Videogeschichte, jetzt nicht nur YouTube, sondern auch Live-Ereignisse auf TikTok oder auf Instagram oder wie auch immer, denke ich mal, werden zunehmen. Ein ganz spannendes Thema, und da hast du ja selber auch schon ganz viel Erfahrung sammeln können, sind halt Webinare. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ich meine, wir beschäftigen uns halt, wie gesagt, schon seit 20, 30 Jahren mit Börse, und da wird man manchmal auch ein bisschen betriebsblind, finde ich. Und so ein Webinar, glaube ich, ist auch für einen selber als Dozent ganz wichtig, um sich nochmal so, gerade wenn man es zum Beispiel eher so auf die Grundlagen nochmal fokussiert, sich nochmal selber zu vergewissern. Und So wie wir das früher eigentlich hatten, dass wir zum Beispiel im Börsenkreis Seminare besucht haben, dass wir mit entsprechend aktiven Börsianern und Analysten gesprochen haben und daraus gelernt haben und auch aus unserem eigenen Handeln heraus, auch aus dem Studium heraus gelernt haben, so ist das heutzutage eigentlich zum Beispiel Webinare eben ein ganz, ganz wichtige ganz wichtiger Kanal, einfach um auch Wissen zu vermitteln und auch einer sehr breiten Öffentlichkeit, die es ja offensichtlich auch gibt, eben klar zu machen, was Börse heißt, was für Chancen, aber eben auch was für Risiken da vorhanden sind.
Ja, gerade in der aktuellen Situation, wo sehr viele sich im Homeoffice befinden, sind natürlich Präsenzveranstaltungen überhaupt nicht mehr tragbar und umsetzbar. Also man hat das ja beim Berliner Börsentag jetzt gesehen, der hier Ende November jetzt auch virtuell stattgefunden hat, das erste Mal. Also es funktioniert halt natürlich auch, oder die World of Trading, auch ganz viele Jahre in Frankfurt in den Messehallen und jetzt virtuell. Das funktioniert natürlich, und für dich ist das aber letzten Endes ja überhaupt keine Umstellung, Corona hin oder her, Homeoffice, ja oder nein, denn du hast schon immer quasi autark gearbeitet und brauchtest nur das Internet, oder?
Ja, eigentlich schon. Also ich bin jetzt schon seit vielen Jahren im sogenannten Homeoffice. Ich habe früher ganz klassisch im Büro gearbeitet, also habe mich jeden Tag eine Stunde hingequält in die City hier in Berlin, aber letzten Endes muss man sagen, ist es heutzutage gar nicht mehr notwendig. Im Gegenteil, gerade für unsere Branche ist eigentlich auch der technologische Fortschritt, dass man über einen Laptop, beispielsweise über einen Laptop, eben sämtliche Informationen zur Verfügung gestellt bekommt, dass man auch damit schreiben kann, dass man diktieren kann, also dass man wirklich so ein ganz, ich würde jetzt nicht sagen Mini-Büro, aber letzten Endes ist es fast schon ein vollständiges Büro in einem Laptop oder je nachdem, welche Marke man bevorzugt. Und dass man komplett ortsunabhängig ist. Mhm. Und das heißt nicht nur Homeoffice, sondern dass man auch unterwegs sein kann, dass man zu Unternehmen fahren kann, ohne aus der notwendigen täglichen Routine ausbrechen zu müssen. Also früher war das ganz klar, also wenn du einen Termin beim Unternehmen hattest oder auf eine Konferenz gefahren bist oder so, dann stand halt die andere Arbeit erstmal still. Heutzutage kannst du das alles eben parallel machen. Das ist vielleicht durchaus mal die eine oder andere etwas größere Arbeitsbelastung, aber unterm Strich ist es halt sehr, sehr effizient.
Das glaube ich. Wenn man aber die ganze Zeit, und die Zuhörer, die jetzt vielleicht erst neu ins Homeoffice hineingewechselt sind, die stellen sich natürlich die Frage, wie so etwas die ganze Zeit funktionieren kann in Sachen Motivation. Also man muss ja sich selber, wie jeder Selbstständige, da quasi jeden Morgen so ein Stück weit anpeitschen, auch dieses Büro, diesen Laptop zu öffnen und nach neuen Aktien Ausschau zu halten und auch seine Formate letzten Endes immer am Laufen halten.
Ja, also natürlich hat das sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Und ich glaube, ich habe jetzt vor 7 Jahren oder so bin ich erstmals ins Homeoffice gezogen. Und so die ersten Monate, sage ich mal so, musste man sich da auch erstmal so ein bisschen reinfinden und eine gewisse Routine machen. Aber seit 3 Jahren ist das alles kein Thema mehr. Ich habe eine Katze und die will um 6 Uhr gefüttert werden. Und damit fängt dann schon mein Tag an.
Ja, das ist ja praktisch. Also du empfiehlst quasi jeden, sich eine Katze erstmal anzuschaffen.
Damit man also wenn man einen Einpeitscher braucht, auf jeden Fall.
Okay, gut. Der nächste Schritt, nachdem man dann geweckt worden ist, ist natürlich die Gedanken zu ordnen. Und wenn man an der Börse investieren möchte, sollte man dann die Gedanken sich selbst auch aufschreiben. Wenn man kein Redakteur ist, hat man das ja vielleicht nie von der Pike auf gelernt. Und als zweiter Gedanke, die dann auch veröffentlichen, sei es in einer Chatgruppe oder sei es auf einer Internetseite, um sich selber so ein bisschen in die Verantwortung nehmen zu können?
Ja, also es ist ja so, also es gibt ja so eine gewisse Morgenroutine, dass man halt die Standardinformationskanäle erstmal abcheckt, also jetzt entsprechende Zeitungen, Da bin ich noch oldschool, also ich krieg noch eine richtige Börsenzeitung. Den Titel sage ich jetzt nicht. geliefert. Und dass man sich halt online erstmal anguckt. Und natürlich muss es dann sein, dass man sich dann einen Arbeitsplan macht und dass man sagt, okay, also das und das möchte ich machen, auch von den Unternehmen her, welche möchte ich mir angucken, welche haben neue News bekommen, welche haben zum Beispiel irgendwelche Trading-Signale oder charttechnische Signale geliefert, dass man da einfach so ein bisschen kategorisiert und guckt, was ist jetzt für meinen Leser entsprechend wichtig, was muss ich transportieren. Und was ist auch für meine eigene Analyse wichtig, auch mit Blick auf die regelmäßigen Börsenbriefausgaben, denn da will man ja auch immer was Spannendes liefern.
Ja, vor allem etwas, was mit Zukunft zu tun hat, denn quasi wie sich die Medien verändern, so verändert sich auch ein Stück weit das Anlegerverhalten. Also wir haben vor allem in den letzten Monaten gesehen, dass gerade die Hochtechnologiewerte hier immer weiter gefragt sind. Und auch da hast du ein neues, spannendes Format draus kreiert, oder?
Ja, genau. Und zwar, wir haben einen Börsenbrief neu auf den Markt gebracht, der heißt Future Money. Und der beschäftigt sich halt wirklich ausschließlich mit den Trends und Themen, die halt in den nächsten 10, 20 Jahren aus unserer Sicht entscheidend sein werden. Also Technologiethemen, neue Geschäftsmodelle, und das geht dann halt wirklich vom Bereich New Mobility, also Stichwort Elektromobilität, Brennstoffzellen, Wasserstoff, über die ganze Spannbreite, was mit Cloud-Technologien zu tun hat, aber auch Pharma-Biotechnologie bis hin halt zu neuen Geschäftsmodellen wie der sogenannten Gig-Economy, also das, was zum Beispiel die Fahrdienste Uber und Lyft sowohl im Fahrzeugbereich als auch bei anderen Dienstleistungen wie zum Beispiel die Essenslieferungen anbieten, weil wir sind der Überzeugung, dass hier letzten Endes die sogenannte Old Economy, also ganz klassisch Stahl, Chemie, Versorger, dass deren Einfluss auf das Börsengeschehen in den nächsten Jahrzehnten sukzessive abnehmen wird. Und wir glauben, dass vor allen Dingen auch die Corona-Pandemie hier zu einem Brandbeschleuniger eigentlich geworden ist, genau gerade für diese neuen Technologien, weil unter diesem ganz großen Stichwort Digitalisierung wir hier jetzt stellenweise einen Quantensprung sehen in der Akzeptanz bei den Kunden, Stichwort zum Beispiel Streaming-Dienste. Also im Prinzip Consumer-Bereich, aber eben auch im Bereich von Biotechnologie oder auch im Bereich von Homeoffice, Stay at Home. Also ich glaube zum Beispiel, diese Veränderungen in der Arbeitswelt, die jetzt angestoßen worden sind, die werden nicht mehr weggehen, die werden nicht zurückgedreht werden, sondern hier wird es neue Entwicklungen geben und neue Geschäftsmodelle geben, von denen wir vielleicht auch noch gar nichts wissen, die aber letzten Endes die klassischen Arbeitsmodelle komplett ablösen werden. Und das ist eigentlich so das Grundcredo unseres Börsenbriefes, der jetzt anfängt, zum einen natürlich diese ganzen neuen Technologien und Trends erstmal dem Anleger überhaupt erstmal aufzuzeigen, was da für Potenziale drinstecken, weil wir schon glauben, dass manche Sachen ein bisschen erklärungsbedürftig sind, aber das ist ja letzten Endes das Spannende und Attraktive, dass man sich halt mit solchen neuen Trends dann halt auch auseinandersetzen sollte, um halt zu verstehen, welche Wachstumsperspektiven da drin stecken. Ja, und dann geht es einfach darum, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier zu dem und dem Thema ein Aktienuniversum, was wir jetzt eben anfangen abzuarbeiten. Und das noch spannendere dabei ist, alle diese neuen Technologien, die wir jetzt sozusagen auf dem Serviertablett bekommen, die neigen ja dazu, eine erhebliche Konvergenz untereinander zu bekommen. Zum Beispiel Stichwort Biotechnologie. Ich meine, dass die Corona-Impfstoffe in einer Rekordzeit von nur 9 Monaten oder plus minus entwickelt worden sind. Wie gesagt, ich möchte nicht darüber diskutieren, wie das jetzt alles zustande gekommen ist, aber es ist letzten Endes ein Ausdruck davon, dass in der Biotechnologieforschung, in der Pharmaforschung immer mehr digitale Technologien eingesetzt werden, weil wenn du irgendwelche Stoffe überprüfen willst oder auch zum Beispiel, nehmen wir mal ganz klassisch die Krebsforschung, ja, Werte wie Evotec bieten halt allerlei Moleküle an. Da kommen dann andere Pharmafirmen und sagen, wir suchen etwas nach, weil wir ein neues Krebsmedikament rausbringen können. Und jetzt testen wir die mal durch. Und das ist aber nur möglich, weil es eben ein Höchstmaß an Digitalisierung in diesen Testsystemen inzwischen gibt. Und das zieht sich weiterhin Logistikfragen. Also das greift alles miteinander oder das greift alles ineinander und das ist letzten Endes das Spannende an der ganzen Aktion.
Ja, man sieht das natürlich auch an den verschiedensten Gewichtungen dieser großen Werte. Also vor 2 Jahren war zum Beispiel die Fangwerte, also Facebook, Amazon, ja, Microsoft, Google in aller Munde und mittlerweile haben sie so eine Marktkapitalisierung, also sind so viel wert wie fast die ganze restliche Börse zusammengerechnet in den USA. Ja. Ja. Und das ist schon Wahnsinn, was es da für Entwicklungen gibt und letzten Endes kommt sowas immer wieder in der Menschheitsentwicklung, dass es neue Sachen gibt, die erfunden werden und die irgendwann zu so einer Marktbreite quasi reifen, dass sie nicht mehr wegzudenken sind. Also wie vielleicht in ein paar Jahren fragt sich jeder, wie es gab Verbrennungsmotoren. Es ist doch alles elektronisch. Kann ja alles passieren. Also ja, deswegen muss man einfach flexibel sein, auch aus Unternehmenssicht. Also viele wissen zum Beispiel, dass Nokia war jahrelang einer der größten Handyhersteller. Mittlerweile stellen sie gar kein Handy mehr her, sondern nur noch die Funkmasten. Und vor der Handyproduktion haben sie Gummistiefel produziert. Also auch wieder was gänzlich anderes. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Hast du denn bei dieser Beobachtung der Märkte auch für deine Formate oder auch für deine Investments irgendwie ein bestimmtes Ziel, wie zum Beispiel 1.000 Abonnenten auf Spotify oder 20.000 Leser von dem Börsenbrief? Oder ist der Weg das Ziel, weil dich quasi immer wieder die Analyse und Suche nach neuen Geschäftsideen antreibt?
Also natürlich, das, was ich mache, soll natürlich auch ökonomisch Erfolg haben. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Zielgrößen abgeben. Ich sag mal so, mit unserem Podcast sind wir schon mal ganz zufrieden. Da sind wir jetzt über alle Plattformen bei gut 9.000 Abonnenten. Wow. Aber darum geht es jetzt nicht vorderrangig. Also natürlich möchte ich mit meinen Produkten Geld verdienen, aber wie du es schon richtig gesagt hast, so ein bisschen ist auch der Weg das Ziel, denn es ist ja, wir agieren ja in einem sehr dynamischen System und nicht nur inhaltlich, sondern eben auch von den äußeren Bedingungen heraus. Wir hatten das ja schon, die verschiedenen Kanäle hatten wir ja schon angesprochen und Formate. Und natürlich ändern sich auch die Geschmäcker unserer Leser und Zuhörer. Also das ist letzten Endes auch schon wieder immer wieder eine Herausforderung. Ich persönlich habe jetzt in meinen 30 Jahren, wie ich das mache, fand ich es immer sehr, sehr spannend, etwas Neues zu kreieren. Also ich habe wirklich von Anfang an eigentlich immer mitarbeiten können bei neuen Produkten. Also damals angefangen, noch in den 90er Jahren beim Bernecker Verlag in Düsseldorf. Da gab es so Spezialbörsenbriefe, Nasdaq Insight oder Asia Investor, die wir dann sozusagen entwickelt und auf die Schiene gesetzt haben. In den Jahrzehnten danach gab es immer wieder Produkte, wo ich aktiv mitgearbeitet habe, dass man die auf die Schiene gesetzt hat. Natürlich auch jetzt Börse Global, unser Podcast, jetzt unser neuester Börsenbrief Future Money. Das macht immer sehr viel Spaß, weil man natürlich auch immer überlegt, welchen Mehrwert kann solch ein Produkt einem Interessenten, einem Leser, einem Konsumenten, einem Zuhörer bieten. Ja. Und da versuchen wir natürlich auch immer in Kontakt zu treten mit unseren potenziellen oder tatsächlichen Kunden, um mal zu horchen, ob es da vielleicht dann nach einer Grundidee halt auch vielleicht Überlegungen gibt, das ein bisschen anzupassen. Also das finde ich eigentlich immer einen sehr, sehr schönen Austausch. So Börsentage bisher waren ja auch immer eine sehr gute Gelegenheit, da auch mit den Kunden, Lesern oder Interessenten ins Gespräch zu kommen und da auch zuweilen sehr interessante neue Ideen und Ansätze mitzunehmen. Mhm. Also da in der Hinsicht würde ich sagen, natürlich achte ich darauf, dass es ökonomisch sinnvoll ist, aber in der Hinsicht ist es natürlich immer sehr viel spannender und attraktiver, ein Produkt auch zu haben, wo man mit Herzblut dabei ist.
Klar. Und dieses Herzblut, das spürt man natürlich auch im Gespräch jetzt mit dir und sieht man natürlich auch in den verschiedensten Formaten, wie du dich da hineinkniest, salopp formuliert. Die Frage, die sich hier anschließt, ist natürlich, das wirst du dein Leben lang tun oder hast du zumindest im Leben so ein Ziel wie mit 60 oder 70, möchte ich dann den Laptop nicht mehr aufklappen?
Eine gute Frage. Ich habe schon drüber nachgedacht, ja. Mhm. Aber ich sag mal so, ich hab so ein gewisses Ideal vor Augen. Ich meine, ich mache das jetzt, wie gesagt, seit 30 Jahren und es macht mir immer noch ungeheuren Spaß und ich finde es interessant und es fordert meinen Geist, meinen Intellekt jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, mir würde extrem was fehlen, wenn es nicht mehr so wäre. Also in den vergangenen Jahren war es leider selten genug, aber wenn ich mal ein bisschen länger Urlaub hatte, so ein oder zwei Wochen am Stück, habe ich dann schon gemerkt, da fängt es dann spätestens nach einer Woche langsam an, in den Fingern zu kribbeln. Mhm. Und in der Hinsicht glaube ich schon, dass ich das so lange machen möchte, wie es geht. Mhm. Vielleicht unter der Maßgabe, dass man sich dann vielleicht so als Elder Statesman auf ein gewisses Maß oder beschränkt oder auf einen gewissen Fokus konzentriert. Also momentan bin ich ja so ein bisschen noch Generalist, der relativ viele andere Sachen auch noch macht und viele Themen abdeckt. Was mir persönlich so vorschwebt, wäre dann halt wirklich irgendwann mal in die ja, vor allen Dingen im Nebenwertesektor etwas fokussierter noch mit dabei zu sein.
Okay, also solange dieses Fingerkribbeln noch nicht die Gicht ist, sondern die Aufmerksamkeit, dass du da weiter vorantreiben willst, ist das eine super Sache und hält einfach auch jung letzten Endes.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, wenn du auf den Börsentagen jüngeren Leuten begegnet bist, vielleicht als einer der letzten Fragen, die Zeit vergeht immer so schön schnell, zeitweilig mit dir. Was würdest du denn jemanden raten, der noch relativ jung ist und sich für die Geldanlage interessiert? Wie soll er denn einsteigen, das Thema?
Also ich bin der Meinung, kleine Schritte sollten erstmal so ein paar erste Erfahrungen sammeln. Also es schadet nicht, mal so mit Blick auf, ich sag mal so, schon mal auf die Altersvorsorge, sich vielleicht einen ersten kleinen Sparplan für einen breit gestreuten ETF ins Depot zu nehmen, sozusagen als Basis und dann mal so mit ein bisschen Geld rumzuspielen. Einfach um mal Erfahrungen zu sammeln, um mal zu sehen, wo man halt Chancen realisieren kann, aber eben auch, dass es mitunter auch Risiken gibt. Ich sage ja immer wieder Absicherung, 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 also das heißt Verlustbegrenzung. Am Ende, auch wenn man jung ist, sollte man schon, bevor man anfängt, an der Börse tätig zu werden, sich gewisse Ziele setzen. Also wie gesagt, die Ziele müssen ja jetzt nicht sein, okay, ich will jetzt mit 60 oder 70 Jahren so und so viel Euro auf der Bank haben durch meine Aktieninvestments. Da kann es vielleicht so die ersten 5 bis 10 Jahre etwas kurzfristiger sein. Ich will mir vielleicht ein Auto leisten oder ich will halt mir Eigenkapital ansparen fürs Eigenheim oder für die Familie und Kind, wie auch immer. Und darauf richte ich dann halt meine Anlagestrategie aus. Und da geht es ja, wie gesagt, die ganze Bandbreite von sehr konservativ, wo es natürlich wenig Rendite gibt, bis sehr spekulativ, wo es sehr hohe Renditen geben kann, aber eben auch sehr hohe Verluste. Mhm. Aber dass man sich halt, wie gesagt, so ein bisschen rantastet, natürlich nebenbei eben viel Wissen aneignet. Also die praktische Erfahrung ist das eine, die ist unumgänglich, damit man einfach mal merkt, was passiert hier eigentlich mit meinem eigenen Geld. Ne? Wenn man Tag für Tag dann auf dem Bildschirm guckt und da geht es dann hoch und runter und dass man dieses Gefühl auch kennenlernt zwischen, ich sag mal so, Freude und auch Sorge, ja, dass man einfach auch lernt, sich selber kennenzulernen in bestimmten Börsensituationen, weil das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir ja auch gerade in diesem Jahr erlebt haben. Ich glaube schon fest, dass die Leute, die viel bei dem Crash verloren haben, meistens die sehr nervösen und unerfahrenen waren. Mhm. Und die etwas erfahrener waren, die standen an der Seite. Gut, vielleicht haben sie auch den einen oder anderen Verlust gemacht, aber die standen an der Seite und wussten, aber wenn das Ding erstmal gegessen ist, da schlägt dann unsere Zeit. Und sie hatten ja auch wieder recht. Also das heißt, für Neueinsteiger wirklich ganz viel Wissen nach Möglichkeit anhäufen. Und dafür gibt es ja, wie gesagt, unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ob jetzt in Börsenbriefe, Webinare, die Seminare, die es zum Beispiel auch vom Berliner Börsenkreis gibt. Börsentage, wo man sich breit informieren kann, dann ein bisschen ausprobieren und vor allen Dingen dann sich selber Ziele setzen und dabei dann auch diszipliniert bleiben. Also Disziplin an der Börse ist, glaube ich, das A und O.
Und das kann man dann auch Gleichaltrigen raten oder haben die dann aufgrund ihres Lebensalters einfach weniger Zeit, um rum zu experimentieren?
Also ganz grundsätzlich würde ich es auch Gleichaltrigen raten. Also wie gesagt, ich habe in relativ jungen Jahren viel gemacht an der Börse, wo ich sozusagen ganz frisch war, habe mich dann halt ausprobiert habe dann eine relativ lange Pause gemacht und bin jetzt wieder seit ein paar Jahren dann jetzt wieder aktiv. Würde mich jetzt da sozusagen auch dann in diesen Kreis damit reinzählen. Und am Ende ist es auch für Gleichaltrige nur empfehlenswert, sich, bevor man loslegt, zumindest ein gewisses Grundwissen anzueignen, sich erstmal so ein bisschen auszuprobieren, um einfach Sicherheit im Handeln zu bekommen. Also man kann Börsenerfolg, glaube ich, nicht erzwingen. Das heißt, letzten Endes muss man einfach wissen, wie die Börse tickt und das ist einfach eine Erfahrungssache. Man kann diese Erfahrungswerte kann man sicherlich ein bisschen beschleunigen, wenn man sehr aktiv dabei ist. Es kommt auch ein bisschen auf die Börsensituation natürlich drauf an. Aber es ist einfach so, dass man nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen sollte, weil das führt meistens in die falsche Richtung. Also Gleichaltrige auch hier Wissen anhäufen, ein bisschen Erfahrung sammeln, ehe man dann wirklich in die Vollen geht.
Da gibt's auch entsprechende Vorbilder, wenn ich mal die Börsenoma hier ins Spiel bringen darf. Beate Sander, leider dieses Jahr verstorben. Sie hat mit 59 Jahren ihre erste Aktie gekauft und hat sich dann quasi alles selber angeeignet und quasi hier innerhalb von 15 Jahren ein Vermögen von 1 Million aufgebaut. Sie hat begonnen mit 60.000 D-Mark allerdings, nach 15 Jahren 1 Million Euro und bis zum Tod waren es dann 3 Millionen Euro. Also konsequent in Aktien investiert und natürlich auch Krisen ausgenutzt als Kaufchance letzten Endes und nicht, weil du genauso alt bist, sondern da gibt es eine andere Verbindung zwischen der Börsenoma und dir. Sie hat 1996 angefangen und da ging ja auch dein erster Börsenbrief an den Start.
Ja, genau.
Sehr gut. Also das wollte ich nochmal hier abschließend quasi anführen. Und ja, jetzt haben wir fast eine Stunde geplaudert. Ich fand es extrem informativ und ich folge ja diversen Formaten von dir auch schon länger und würde mich auch freuen, wenn ich vielleicht bei Papa, erklär mal die Börse als Junge hier mit ins Spiel kommen kann.
Also da kann ich die offizielle Einladung gerne jetzt schon aussprechen. Sehr schön. Meine Tochter wartet schon sehr, sehr gespannt darauf, weil wir einfach auch das Thema, auch Trading, wo du ja auch Spezialist bist, einfach auch mal unseren Zuhörern ein bisschen näher bringen wollen. Und da bist du ja auch ausgewiesener Experte.
Sehr gerne, das freut mich. Da freue ich mich drauf und bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für die Expertise und das Hintergrundwissen.
Gern geschehen.
Ja, wir wünschen unseren Zuhörern natürlich auch in den kommenden Episoden hier ganz viel Freude und Spaß. Wenn es Anregungen gibt, gerne einfach darunter kommentieren oder eine E-Mail kurz schreiben, post@fitvorfinanzen.de. Und genauso heißt auch der Blog und der Podcast. Bleibt bis dahin gesund und munter, euer Andreas Bernstein. Bis dann.